SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Mein Name ist Dominik Bartoschek. Sie stecken im Smartphone, im E-Auto oder einfach nur in der Heckenschere. Ohne Lithium-Ionen-Akkus ist unser Leben heute eigentlich schon gar nicht mehr denkbar. Kein Wunder, dass Lithium ein begehrter Rohstoff ist. Er kommt bisher vor allem aus Südamerika und Australien zu uns. Und die Lithiumförderung steht häufig in der Kritik von Umweltschützern. Doch Wissenschaftler sagen jetzt, Lithiumförderung geht auch nachhaltig und regional. Und zwar vor unserer eigenen Haustür hier im Südwesten. Ein Gespräch dazu im Laufe dieser Sendung. Außerdem, Europas Wasserversorger fordern ein Umsteuern in der Landwirtschaft und Lebensmittel aus Mehlwürmern könnten schon bald bei uns im Supermarkt liegen. Dieses Gezwitscher hier ist besonders häufig in deutschen Gärten zu hören. Es kommt vom Haussperling. Der Vogel ist der Gewinner der diesjährigen Stunde der Wintervögel. Das ist die Zählaktion, zu der letztes Wochenende der NABU aufgerufen hatte und bei der noch nie so viele Menschen mitgemacht haben wie in diesem Jahr. Susanne Henn.
Rund 185.000 Vogelfreunde haben sich bisher gemeldet und die Zahl wird noch steigen, denn noch bis kommenden Montag kann nachgemeldet werden. Zum Vergleich, im bisherigen Rekordjahr 2020 nahmen 143.000 Menschen an der Zählaktion teil. Das ist erfreulich, das Ergebnis der Zählungen aber nicht. Mit rund 34 Exemplaren wurden noch nie so wenig Vögel pro Garten gezählt. Vor allem Vogelarten, deren Bestände sich im Winter durch Zuzüge aus dem Norden vergrößern, wie Kohlmeisen, Kleiber oder Kernbeißer, verharren auf niedrigem Niveau. Das könnte aber so der NABU mit dem bis Mitte Dezember auch in Nordeuropa sehr mildem Winter zu erklären sein. Auch Blaumeisen wurden wenige gesichtet, möglicherweise eine Folge des Blaumeisensterbens im vergangenen Frühjahr. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Haussperling und Ringeltaube schafften bei dieser Zählung Rekordergebnisse.
Keine guten Nachrichten aus der Vogelwelt gibt es in dieser Woche aus der Ukraine. Dabei geht es aber nicht um Spatz oder Ringeltaube, also die typischen Wintergartenvögel bei uns, sondern um den Kranich. Diese majestätischen Zugvögel machen auf ihren langen Flügen häufig Rast auf Wiesen und Feldern, um dort nach Nahrung zu suchen. Schließlich müssen sie ihre Energiereserven auffüllen. Und das wurde wahrscheinlich vielen von ihnen in der Ukraine jetzt zum Verhängnis, berichtet Stefan Lag.
Über 200 graue Kraniche sind in dem ukrainischen Naturschutzgebiet Askania Nova verendet. Die Zugvögel hatten kurz zuvor Vergiftungserscheinungen gezeigt. Jetzt versucht die ukrainische Polizei, die genaue Todesursache und mögliche Schuldige zu ermitteln. Laut einer Sprecherin gibt es bereits erste Hinweise. Eine Möglichkeit ist, dass die Kraniche Getreide gefressen haben, das vorher mit Chemikalien behandelt wurde. Die Chemikalien haben die Landwirte auf angrenzenden Feldern ausgebracht, um Nagetiere zu bekämpfen. Um die genaue Todesursache der Vögel zu bestimmen, werden jetzt einige Laboruntersuchungen durchgeführt. Ersten Laborergebnissen zufolge ist das betreffende Getreide hochgiftig. Allerdings konnte noch nicht die genaue Substanz festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Umweltverschmutzung eingeleitet. Ein Schwarm hunderter Kraniche war Anfang Dezember aus Skandinavien in das Reservat in der Nähe des Schwarzen Meeres gekommen, wahrscheinlich um einen Zwischenstopp auf dem Weg zu den Überwinterungsgebieten in der Türkei und in Israel einzulegen. Das Naturschutzgebiet Askania Nova liegt unweit der Krim und ist eines der wenigen Reservate in Europa mit natürlicher Steppenvegetation. Hier leben über 50 seltene Tierarten, wie zum Beispiel die Saiga-Antilope. Zu dem Territorium gehört auch ein großes Feuchtgebiet, das von Hunderttausenden Vögeln als Durchzugsgebiet genutzt wird.
In dieser Woche haben Europas Wasserversorger Alarm geschlagen. Sie fürchten, dass die derzeitige Agrarpolitik dafür sorgt, dass unser Grundwasser immer stärker belastet wird. Astrid Korall berichtet aus Brüssel.
Es war im vergangenen Oktober, als sich die Landwirtschaftsminister der EU auf eine Reform der europäischen Agrarpolitik geeinigt haben. Sie soll in den kommenden 7 Jahren zwar stärker an Umweltauflagen geknüpft, aber nicht grundsätzlich neu ausgerichtet werden. Noch allerdings ist die Reform nicht in trockenen Tüchern, denn auch das Europäische Parlament muss zustimmen, die Verhandlungen laufen. Und in dieser Phase melden sich Trinkwasserversorger aus einigen europäischen Ländern mit einem Appell zu Wort. Der richtet sich an alle 27 Agrarminister der EU, an die Kommission, an Vertreter im EU-Parlament und auch an die Bundesregierung. Der Tenor: mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft. Wolfgang Deinlein ist Geschäftsführer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rhein-Einzugsgebiet. Die Belastung des Grundwassers, vor allem durch die konventionelle Landwirtschaft, sei zu hoch, kritisiert er.
Und deshalb fordern wir ein konsequentes Umsteuern in der EU-Agrarpolitik. Und die EU-Agrarpolitik ist die Stellschraube für die landwirtschaftliche Praxis. Das sind etwa 400 Milliarden Euro. Und die müssen so eingesetzt werden, dass es dem Gewässerschutz und dem Trinkwasserschutz dient.
Die Wasserversorger warnen vor irreparablen Schäden der Wasserqualität durch den Einsatz von Pestiziden, Gülle und Düngemitteln.
Die Belastungen im Grundwasser, die halten wirklich für lange Zeit. Wenn es einmal drin ist, dann, es sei denn, es baut sich ab, was leider oft nicht der Fall ist, dann bleibt es für lange Zeit, teilweise Jahrzehnte, teilweise noch viel länger im Grundwasser. Und das stellt die Trinkwasserversorger vor große Probleme. Sie müssen immer größere Anstrengungen unternehmen, um die Qualität des Trinkwassers halten zu können.
In ihrem Aufruf unterstützen die Wasserversorger die Ziele des sogenannten Grünen Deals der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde will, dass Landwirte in den kommenden Jahren auf ihren Feldern weniger Dünger und Pestizide einsetzen und weniger Antibiotika in der Tiermast. Nur die jetzige europäische Agrarpolitik und auch die Reformpläne werden diesen Zielen nicht gerecht, meint der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling.
Dass die Wasserversorger jetzt einen dringlichen Appell auch an die Agrarminister und ans Parlament richten, ist genau der richtige Zeitpunkt, denn wir sind ja jetzt gerade intensiv am Verhandeln. Und wenn jetzt nicht geändert wird, dann ist es zu spät.
Auch Umweltverbände hatten die Beschlüsse der europäischen Agrarminister im Oktober heftig kritisiert. Dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Frans Timmermans gingen die Pläne ebenfalls nicht weit genug. Der Deutsche Bauernverband begrüßte sie dagegen und Julia Klöckner sprach gar von einem Meilenstein. Zum Appell der Wasserversorger sagte die Landwirtschaftsministerin:
Europäische Wasserversorger richten sich nicht allein an deutsche Landwirte, sondern an die europäischen. Und wenn Sie sich die europäische Landwirtschaft anschauen, da ist Deutschland sicherlich nicht am unteren Ende, was das angeht. Wir steuern massiv dagegen mit der Düngeverordnung. Und die Düngeverordnung verlangt unseren Landwirten unglaublich viel ab gerade. Und nicht umsonst sind sie aus Protest auch auf die Straße gegangen.
Wie die EU-Agrarpolitik künftig aussehen wird, welchen Anteil die einzelnen Mitgliedstaaten leisten müssen, das dürfte also auch in diesem Jahr noch zu einigem Streit führen.
Und dieses Thema wird bestimmt auch in der kommenden Woche heiß diskutiert. Dann nämlich findet traditionell die Grüne Woche statt, dieser riesige Branchentreff von Land- und Ernährungswirtschaft. In diesem Jahr allerdings nur digital statt wie sonst real in den Berliner Messehallen. Aber Themen gibt es trotzdem reichlich. Neben der europäischen Agrarpolitik dürfte es auch um den derzeit mal wieder schwelenden Konflikt zwischen Handel und Bauern um faire Preise gehen. In dieser Woche hat sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu diesem Thema geäußert und Claudia Blass hat zugehört.
Bundesagrarministerin Klöckner will, dass der Handel fairer mit den Landwirten umgeht. Die CDU-Politikerin sieht ein Ungleichgewicht zwischen der Marktmacht des Handels auf der einen und den Landwirten auf der anderen Seite. Sie könne, so Klöckner, die Landwirte verstehen, etwa in der Kritik, dass billiges Fleisch auch als Lockangebot im Supermarkt eingesetzt werde. So schaffe man keine Wertschätzung für Nahrungsmittel. Klöckner verwies in dem Zusammenhang auch auf ein geplantes Gesetz gegen unfaire Handelspraktiken. Zudem solle sich der Handel für einen Verhaltenskodex mit den Lieferanten öffnen. Sie habe bereits entsprechende Vorschläge dazu vorgelegt. Dabei geht es unter anderem darum, Erlöse gerecht zu verteilen, sodass auch Bauern von höheren Preisen für ihre Produkte profitieren. Klöckner will auch, dass regionale Lieferketten gestärkt werden und der Handel auf heimische Produkte hinweist. So sollen Verbraucher auf den ersten Blick erkennen können, ob es sich um ein regionales Produkt handelt. Insgesamt gehe es darum, Lebensmittelproduktion nachhaltiger zu gestalten. Das bedeutet nach Ansicht der Ministerin auch, eines im Blick zu haben: Lebensmittelimporte aus dem Ausland wirken sich wegen der längeren Wege auch auf den CO2-Abdruck aus.
Noch sind sie im Supermarkt oder der Gastronomie eine absolute Seltenheit, zumindest bei uns in Europa. Lebensmittel aus Insekten. Doch das könnte sich ändern, denn Insekten gelten vielen Experten als äußerst proteinreich und als nachhaltige Fleischalternative. In dieser Woche nun hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit eine Entscheidung getroffen, die das Insektensortiment im Supermarkt bereichern könnte.
Konkret geht es um Nudeln oder Snacks, die Larven von Mehlkäfern enthalten, als Ganzes oder gemahlen. Allerdings gilt die Empfehlung der EFSA nur für die Produkte eines bestimmten Herstellers, der genau dafür einen Antrag gestellt hat. Eine generelle Verwendung dieser Insekten in Lebensmitteln ist mit der heutigen Entscheidung nicht möglich. Denn jeder Hersteller muss für seine Produkte einen eigenen Zulassungsantrag stellen. Der heutige Prüfbericht ist auch nur der erste Schritt. In den nächsten Monaten müssen zuerst die EU-Kommission und dann noch die einzelnen Mitgliedstaaten über eine endgültige Zulassung entscheiden. Grundlage für die Empfehlung der EFSA sind unter anderem Fragen, die Haltung, Ernährung und Tötung der Mehlkäferlarven betreffen. Außerdem geht es um Produktionsbedingungen und mögliche Allergien auf die Produkte. Weltweit gibt es einige tausend essbare Insektenarten, die in vielen Ländern auch schon lange als Nahrungsmittel genutzt werden. In der EU gibt es seit 2018 sogenannte Novel Food Kriterien, nach denen diese Produkte bewertet werden, wenn die Hersteller einen Zulassungsantrag stellen. Die heutige Empfehlung ist die erste der EFSA für ein Insektenprodukt. Zahlreiche andere befinden sich im Prüfverfahren. Allerdings können in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern jetzt schon in einigen Supermärkten Lebensmittel gekauft werden, die Insekten enthalten. Etwa Burger aus Buffalo-Würmern oder Proteinsnacks, die Heuschreckenmehl enthalten. Denn bis zur Novel-Food-Verordnung der EU galten Insekten nicht als neuartig und konnten deshalb ohne besondere Zulassung vermarktet werden. Auch diese Produkte müssen jetzt einen Antrag bei der EFSA stellen. Bis darüber entschieden ist, gilt für sie eine Sonderzulassung. Das heißt aber auch, dass eine verbindliche Bewertung bezüglich der Produktionsbedingungen oder auch möglicher gesundheitlicher Risiken noch fehlt.
Susanne Henn war das hier in SWR aktuell global. Der Oberrheingraben, also grob gesagt das Gebiet zwischen Frankfurt und Basel, ist für Geologen seit jeher eine sehr spannende Region. Zum Beispiel deshalb, weil es tief unter der Erde heißes Wasser gibt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass in den vergangenen Jahren einige Geothermiekraftwerke in der Region entstanden sind. Wissenschaftler glauben jetzt aber, dass diese Kraftwerke noch viel mehr sein können als bloße Strom- und Wärmelieferanten, nämlich eine Rohstoffquelle. Denn in dem heißen Wasser aus der Tiefe steckt Lithium. Das ist der Rohstoff, der für Lithium-Ionen-Akkus gebraucht wird. Und ohne die geht ja heute eigentlich gar nichts mehr, denn diese Akkus stecken unter anderem in E-Autos, Smartphones oder Tablets. Im Geothermiekraftwerk in Bruchsal entsteht deswegen jetzt eine Pilotanlage. Unter anderem der Energieversorger EnBW und das Karlsruher Institut für Technologie, KIT, wollen hier herausfinden, ob sich das Lithium während des laufenden Kraftwerkbetriebs aus dem Wasser herausholen lässt. Mitentwickelt hat diese Anlage Jochen Kolb. Er ist der Leiter der Abteilung Geochemie und Lagerstättenkunde am Institut für angewandte Geowissenschaften des KIT. Und ich habe vor der Sendung per Telefon mit ihm gesprochen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Kolb, jeder von uns weiß, wie ein Lithium-Ionen-Akku aussieht, aber den Rohstoff selbst, also das Lithium, haben wohl die wenigsten von uns schon mal so in Rohform gesehen. Sie vermutlich schon. Wie sieht Lithium eigentlich aus?
Na, Lithium ist ein Metall, ein sehr weiches Metall, das leichteste Metall, das wir kennen. Und es wird tatsächlich in die Batterien nicht als metallisches Lithium direkt verbaut, sondern in Form von Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid.
Wenn man Bilder im Internet sieht, es sieht so ein bisschen aus wie Salz, also weiß, kristallförmig, stimmt es?
Genau, das sind weiße Pulver.
Jetzt wissen Sie aus dem Labor bereits, dass man dieses Lithium aus tiefen Geothermiewasser herausholen kann. Sie wollen jetzt in Bruchsal das Ganze auch in der Praxis versuchen. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Lassen Sie da das Wasser einfach durch so einen Kaffeefilter laufen und zurück bleibt dann das Lithium oder geht das ganz anders?
Ja, so ganz vereinfacht gesprochen ist das ein gutes Bild. Ja, also wie so Geothermiekraftwerke funktionieren, Sie hatten das eingangs schon ein bisschen gesagt, ist, dass man mindestens zwei Bohrungen hat und die sind so zwischen 3000 und 5000 Meter tief. Dort gibt es heißes Wasser mit einer hohen Salzfracht. Das ist also sehr, sehr salzig, viel, viel salziger als Meerwasser und hat ungefähr Temperaturen so zwischen 150 und 200 Grad Celsius. Das wird über die eine Bohrung an die Erdoberfläche gefördert und wird dann über einen Wärmetauscher abgekühlt. Und in diesem Wärmetauscher wird einerseits dann Wärme gewonnen oder Strom. Und dann wird das Wasser bei ungefähr 60 Grad Celsius wieder über die andere Bohrung nach unten in den Untergrund gepumpt.
Und dazwischen ist der Punkt, wo Sie dann eingreifen müssen, um das Lithium rauszuholen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau, genau. Wir hatten verschiedentlich mit den Anlagenbetreibern diskutiert und uns überlegt, wo das denn optimal in diesem Prozess passieren kann. Und unsere Überlegung ist, eben nach dem Wärmetauscher, also nach der Nutzung der Wärme, einzugreifen und dort eine Anlage einzubringen, die das Lithium gewinnen kann, das gelöst ist in dem Wasser.
Jetzt ist das in Bruchsal, wie es heißt, eine Pilotanlage. Wie lange wird es dauern, bis dort wirklich das erste Lithium gefördert wird, bis Sie das in den Händen halten können?
Also wir fangen jetzt gerade an mit diesem Forschungsprojekt und wird so 2-3 Jahre dauern, bis wir dann diese Pilotanlage einbringen können und die ersten Ergebnisse aus der Pilotanlage präsentieren können.
Wenn jetzt diese 2-3 Jahre rum sind und Sie haben es wirklich geschafft, dort Lithium aus der Tiefe zu holen, was wäre denn der Vorteil von diesem Oberrhein-Lithium gegenüber dem Lithium, was wir heute verarbeiten und das meistens aus Südamerika oder Australien zu uns kommt?
Genau, ne? Also wir haben 2 Hauptlieferanten für Lithium. Das ist einmal Australien, wo Lithium aus festem Gestein gewonnen wird. Ja, hier wird Gestein ganz normal bergmännisch abgebaut, aufgemahlen, gebrochen und dann über verschiedene Verfahren das Lithium gewonnen. Das ist recht energieaufwendig. Es gibt einiges an Abraum. Fläche wird genutzt über die Tagebaue mit entsprechenden Auswirkungen auf Umwelt. Die Vorkommen in Südamerika sind meistens große Salzseen, aus denen das Lithium eben in ähnlicher Art und Weise wie hier im Oberrheingraben eben aus diesem salzigen Wasser gewonnen wird. Über Evaporation, also Verdampfung des Wassers, und dann bleibt das Lithium als Lithiumsalz übrig. Das dauert einfach Monate, bis das soweit ist. Und man braucht dann für die Weiterverarbeitung einiges doch an Süßwasser, an Prozesswasser für die Aufbereitung. Und das führt dazu, dass wir in diesen hochariden Klimata in Südamerika, also in diesen sehr, sehr trockenen Gegenden, sehr viel Wasser verbrauchen.
2 sehr problematische Fördermethoden eigentlich. Wo ist jetzt der Vorteil der Fördermethode, die Sie anwenden wollen, nämlich das Lithium aus dem Geothermiewasser rauszuholen?
Einerseits müssen wir das Lithium nicht mehr transportieren von Chile oder von Australien nach Deutschland, sondern haben die Quelle gleich in Deutschland. Andererseits wird es alleine bei dem Prozess, den wir verfolgen, keinen Abraum geben. Das heißt, wir werden weiterhin das Wasser produzieren über eine Produktionsbohrung, dann Wärme herausnehmen, Lithium herausnehmen und das restliche Wasser wieder nach unten in den Untergrund verpressen.
Klingt jetzt erstmal nach einem regionalen Rohstoff, nach einem nachhaltiger gewonnenen Rohstoff als bisher. Sie sagen aber auch, dass die Fördermengen in Bruchsal gerade mal für 20.000 Akkus im Jahr reichen würden. Nur mal so zum Vergleich. Deutschland hat im Jahr 2019 231 Millionen Lithium-Ionen-Akkus aus dem Ausland importiert. Also das ist doch eine ziemliche Fallhöhe. Ist der Traum vom regionalen Lithium also doch vielleicht mehr so eine Spielerei von Wissenschaftlern, oder gibt es der Oberrheingraben wirklich her, Lithium irgendwann im industriellen Maßstab zu fördern?
Also er gibt es schon her, das im industriellen Maßstab zu tun. Wir werden niemals die komplette Nachfrage decken können.
Sondern in welchen Größenbereichen denken Sie da?
Was im Moment möglich ist mit den ungefähr 5 Kraftwerken, die wir haben am Oberrheingraben, sind 4 Tonnen Lithium pro Jahr zu produzieren, wenn man das mal so ein bisschen über den Daumen peilt.
Also das wäre eher so eine Ergänzung.
Genau, wir könnten 4 Tonnen pro Jahr produzieren im Moment, beziehungsweise ich habe Zahlen von 2015, global wurden 32.000 Tonnen produziert. Ja, wir haben also nur einen sehr, sehr geringen Anteil. Allerdings hat es den einen Effekt, den Sie eben schon nannten, ne? Wir können das nachhaltiger produzieren. Andererseits gibt es auch eine gewisse Flexibilität, ja, gerade zum Beispiel in der jetzigen Pandemiesituation, wo nicht immer alle Lieferketten einwandfrei funktionieren, hätte man eine lokale Quelle.
Jetzt ist Bruchsal nicht der einzige Standort am Oberrhein, an dem momentan über Lithiumförderung nachgedacht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige Menschen auch so ein bisschen hellhörig werden, denn Geothermiekraftwerke sind ja bei Anwohnern immer sehr umstritten. Also da gibt es Angst vor Erdbeben, vor Setzungs- oder Verhebungsrissen. Da könnte ja beim einen oder anderen vielleicht der Gedanke aufkommen, dass das Lithium so als Argument dient, sozusagen durch die Hintertür die Geothermie salonfähig zu machen. Was sagen Sie zu so einem Vorwurf?
Na, durch die Hintertür soll überhaupt nichts passieren. Das ist klar. Die Sorgen der Bevölkerung muss man ernst nehmen und damit umgehen und gute Kommunikation betreiben. Es ist natürlich eine Sache, und das ist natürlich auch die Hoffnung der Kraftwerksbetreiber, dass man durch ein Nebenprodukt Lithium die Wirtschaftlichkeit von Geothermiekraftwerken erhöht. Das würde natürlich gleichzeitig bedeuten, dass das Einbringen neuerer oder Aufbringen neuerer Geothermiekraftwerke gefördert wurde.
Dann geben Sie mir doch zum Schluss noch eine Einschätzung. Wie lange wird es denn dauern, bis im Akku für mein Smartphone oder für mein E-Bike regionales Lithium vom Oberrhein steckt und nicht mehr aus Chile?
Na, das wird mindestens 10 Jahre dauern.
Und ist das dann möglicherweise auch Lithium aus Ihrer Anlage in Bruchsal oder ist das jetzt eher so ein Wunschdenken?
Nö, das kann durchaus sein. Ne? Das ist sicherlich das Ziel im Moment von uns und auch von der ENBW, so wie ich sie verstehe.
Das sagt Professor Jochen Kolb vom Karlsruher Institut für Technologie. Er hat die Pilotanlage in Bruchsal mitentwickelt, in der untersucht wird, ob sich in Geothermiekraftwerken Lithium gewinnen lässt. Herr Kolb, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass wir mehr Müll produzieren. Einmal Masken und Handschuhe und vor allem die vielen Essensverpackungen. Corona kann in Sachen Müll aber auch positive Effekte haben. Zum Beispiel dann, wenn mehr Menschen draußen in der Natur unterwegs sind und ihnen dabei erstmal auffällt, wie viel Müll überall herumliegt. Das ist nicht nur bei uns ein Problem, sondern in der ganzen Welt und auch in Griechenland. Dort hat unsere Korrespondentin Verena Schelter eine Gruppe von Menschen getroffen, die anpacken wollen, statt sich nur zu ärgern.
Ein Samstag im Januar. Strahlender Sonnenschein, 20 Grad. Das ist selbst für Athener Verhältnisse ungewöhnlich warm. Vasilis Svakianopoulos steht auf einem Parkplatz in Turkovunia, einem Hügel mitten in Athen, und wartet auf die anderen Freiwilligen. Wegen des guten Wetters haben sich für diesen Tag einige angemeldet, um Müll zu sammeln. Diese Initiative hat während des ersten Lockdowns begonnen, weil wir unsere Nachbarschaft nicht verlassen durften. Ich konnte nicht wie früher die ganze Zeit auf Reisen sein und habe angefangen, die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, genauer zu erkunden. Entdeckt hat er dabei vor allem eines: bergeweise Müll. Also haben er und ein paar Freunde an einem Samstag angefangen, den Müll aufzusammeln. 23 große Säcke voll, etwa 3600 Liter. Doch dabei ist es nicht geblieben. Dann haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet. Jetzt kann jeder eine Aktion in seiner Nachbarschaft anmelden und die Mitglieder können dann mitteilen, ob sie dorthin fahren können, um zu helfen. Daraus ist Save Your Hood entstanden, ein Netzwerk mit mehr als 5000 Mitgliedern in ganz Griechenland. Etwa 20 Leute sind inzwischen zum Parkplatz gekommen. Alle tragen Handschuhe und Vasilis verteilt große schwarze Müllsäcke. Dann geht es los. Eine Straße führt durch eine kleine Siedlung und dann geht's weiter in Richtung eines Aussichtspunktes. Von dort hat man einen tollen Blick über Athen. Der einzige Mülleimer, der dort steht, quillt über von Plastikflaschen, Coffee-to-go-Bechern und anderem Unrat. Vasilis teilt die Freiwilligen in Gruppen ein. Dann beginnen sie mit der Arbeit. Auch Dimitra Stathopoulou. Die Rentnerin ist zum ersten Mal dabei. Vor einigen Tagen hat sie im Internet einen Post von Vasilis entdeckt. Ich habe ihn kontaktiert und weil ich mit dem Internet nicht so vertraut bin, sollte er mir eine SMS schicken, wenn wieder eine Aktion stattfindet. Das hat er getan. Die Freiwilligen durchkämmen die Grünanlagen, steigen zwischen den Büschen hindurch und klettern die Felsen am Aussichtspunkt entlang. Nach nur einer Stunde stapeln sich die Müllsäcke. Während die anderen weitersammeln, will Vasilis noch bei einer anderen Gruppe vorbeischauen. Er fährt zur Rückseite des Philopappos-Hügels, des wohl berühmtesten Hügels der Stadt. Auf ihm steht die Akropolis. Diese Seite des Hügels ist nicht so touristisch. Und diese Stelle hier ist leider eine einzige Müllkippe. Hausmüll, elektronische Geräte, Kleider, Schuhe, alles, was man sich vorstellen kann. Und man weiß nicht, wie das alles hier gelandet ist. Die Freiwilligen haben hier allein heute 52 große Säcke voll Müll gesammelt. Das sind etwa 9600 Liter. Auch die 10-jährige Artemis hat mitgeholfen. Sie kommt regelmäßig mit ihrer Mutter zum Müllsammeln. Das erste Mal war sehr schlimm. Als ich gehört habe, dass wir zum Hügel gehen, habe ich es mir anders vorgestellt. 2-3 kleine Flaschen, solche Sachen. Und dann habe ich das hier gesehen. Es war wirklich ein enorm großer Haufen. Zwar ist der Haufen immer noch da, aber jede Woche wird er ein bisschen kleiner. Die vollen Säcke schleppen die Freiwilligen zum Parkplatz am Fuße des Hügels. Was recycelt werden kann, bringen sie zum Wertstoffhof. Die restlichen Säcke stellen sie neben die städtischen Müllcontainer, die dort stehen. Christina, die zum ersten Mal dabei war, ist stolz auf das, was sie hier geschafft haben und gleichzeitig verärgert. Es ist unmöglich, dass das alles von Freiwilligen gesammelt werden muss. Ich werde die Gemeinde kontaktieren und den Leuten dort Bescheid sagen. Bislang haben die Behörden nicht auf die Hinweise von Save Your Hood reagiert, also springen weiterhin die Freiwilligen ein. Mehr als 40 solcher Aufräumaktionen haben an diesem Tag in ganz Griechenland stattgefunden, 16 allein in Athen.
Und das war für heute die Sendung Global hier in SWR aktuell. Mein Name ist Dominik Bartoschek.